Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Gold. Seit Jahrhunderten fasziniert es die Menschheit. Es ist das Symbol für Reichtum und Wohlstand. Und gleichzeitig Auslöser für brutale Kriege und schreckliche Verbrechen. Ja, so würde wohl in etwa eine sehr allgemeine Einleitung in unser heutiges Podcast-Thema klingen. Aber eigentlich versuche ich ja immer einen recht persönlichen Bezug herzustellen. Ich muss aber gestehen, bei Gold fällt mir das gar nicht so einfach, denn ich trage keinen Goldschmuck und ich gestehe, ich habe auch kein Gold als Wertanlage. Aber vielleicht sollte ich das ja tun. Aber kann man das überhaupt mit gutem Gewissen? Kann man mit gutem Gewissen in Gold investieren? Mein Name ist Peter Kreiner, ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich heute wieder mit unserem weltreisenden Galileo-Reporter Christoph Karasch zu sprechen. Denn Christoph kann mir vielleicht bei der Antwort auf diese Frage ein bisschen helfen. Er war nämlich bei einer fairen Goldmine in Kolumbien. Freut mich, dass du Zeit hast, Christoph.
Ich freue mich auch total, wieder hier zu sein. Hallo Peter.
Ich habe schon ein bisschen was auf Instagram von deiner Reise gesehen. Und jetzt, bevor wir da reinkommen, ich hatte den Eindruck, das lief nicht alles ganz so ruhig und friedlich, wie es vielleicht geplant war.
Das kann man so sagen. Und das schließt vielleicht schon so einen kleinen Kreis zu deiner sehr cineastischen Anmoderation zu Beginn.
Ich habe mir Mühe
gegeben. Also ich war schwer beeindruckt, muss ich schon sagen. Ja, Gold. Gold fasziniert die Menschen. Gold ist wahnsinnig viel wert und vor allem wertstabil. Und deshalb ist es auch nicht so ganz ohne, in unserem Fall nach Kolumbien zu reisen, in entsprechende Regionen, wo ja dann doch der Markt hauptsächlich von illegalen, damit meint man nicht zertifizierten Minen besteht. Also dieses alte romantische Eldorado, so haben es die Spanier ja damals genannt, als sie kolonialistisch nach Südamerika gekommen sind, um auch Gold zu finden und abzubauen. Und im Übrigen heißt der internationale Flughafen von Bogota, von der Hauptstadt von Kolumbien, auch wirklich El Dorado. Also das ist noch immer der Begriff. Und jeder will natürlich so ein bisschen sein Stück vom Kuchen abhaben und geht dabei auch manchmal die, ja, wie eben schon angedeutet, nicht ganz legalen Wege, um ans Gold zu kommen.
Ich glaube, da steckt wahnsinnig viel drin. Ich weiß gar nicht, wo wir am besten jetzt eigentlich anfangen sollen.
Ich auch noch nicht.
Also lass uns mal beim Ort anfangen. Alles klar. Kolumbien, Südamerika, Bogota kriege ich jetzt auch noch hin, die Hauptstadt. Ich nehme mal an, es war aber nicht Bogota, wo die Goldmine war, oder?
Richtig, nee, genau. Also Kolumbien besteht insgesamt aus 32 Regionen. Wenn wir das jetzt einfach mal ganz kurz auf Deutschland übertragen, wir haben 16 Bundesländer, da gibt es also irgendwie doppelt so viele Regionen, um nur mal eine grundsätzliche Vorstellung zu bekommen. Und in über 20 Regionen in Kolumbien wird Gold abgebaut. Auch rund um Bogota, da gibt es zum Beispiel auch eine, ich nenne das mal Vorzeigemine, in der schon viele Fernsehteams waren, die einfach, wo man auch Touristentouren durchmachen kann und sieht, ach guck mal hier, das ist alles so, ach, so große, so Höhlen und das ist, sieht alles ganz vorzeigbar aus. So, ja. Und das ist genau das, was wir auf gar keinen Fall wollten für unseren Beitrag, denn wir wollten natürlich schon viel lieber uns anschauen, wie wird denn Gold wirklich abgebaut? Und du hast es eben eingangs auch schon angedeutet, es ist ein dreckiges Geschäft, muss man so sagen. Von mir aus auch viel von Illegalität geprägt, aber vor allem eben einfach von diesem Wunsch von ganz normalen Menschen, die gerne genug Geld zum Leben haben wollen, auch an diesem sehr, sehr wertstoffreichen Land und Bergen, Gestein, ihren Teil abkriegen zu können. So. Und deswegen gibt es an jeder Ecke, wir waren in der Region Cauca, die ist so im Südwesten. Und das ist eine, ich muss mich vorsichtig ausdrücken, eher gesetzlose Gegend. Das hat man uns dort vor Ort auch bestätigt, dass die Regierung sich jetzt um diesen Südwesten nicht sonderlich, um nicht zu sagen gar nicht kümmert.
Ich habe tatsächlich Ähnliches erlebt, muss ich sagen. Ich war ehrlich gesagt zum Urlaub machen in Kolumbien. Mhm. Natürlich bewege ich mich da natürlich eher in den Orten, wo auch Touristen hin sind, habe mich aber auch da mit Einheimischen unterhalten, die dann auch meinten so, ja klar, da wo ihr hingeht, ist immer alles gut, weil man als Tourist hast du den Eindruck, es ist in diesem Land alles schön, es ist alles gut, du gehst, na klar, nur auch dahin, wo es auch gut ist. Aber wenn du dich dann auch so mit Einheimischen unterhältst, da kommt dann auch ganz schnell so, naja, es gibt schon Regionen, da solltest du als Europäer, als westlicher Tourist auch gar nicht so wirklich hingehen. Denn es gibt nach wie vor Regionen in diesem Land, die wirklich, ja, gesetzlos sind, wie du es auch gerade gesagt
hast.
Ja,
genau, aber wo natürlich trotzdem irgendjemand irgendwie das Sagen haben möchte. Und das sind dann im Fall von Cauca sind das wohl so Milizen, Guerilla, Banden, nenne ich sie einfach mal, die sozusagen für Recht und Ordnung sorgen. Und das haben wir auch schon auf dem Weg zur Mine hier und da zu spüren bekommen. Ich musste aber mal ganz vorne anfangen. Es gibt in ganz Kolumbien nur 3 faire Minen. Also der ganz, ganz große andere Teil ist zwar teilweise noch zertifiziert, aber findet eben nicht unter fairen Bedingungen statt oder ist gegebenenfalls sogar illegal. Also damit meine ich einfach einfache Leute, die einfach sich ihren Weg in den Berg bahnen, um selbstständig nach Gold zu suchen. Und da kann man sich die Sicherheitsvorkehrungen bei diesen Arbeitsschritten ungefähr vorstellen.
Und jetzt muss ich aber im Gegensatz mal fragen, also fair und zertifiziert heißt, da sind es dann wirklich staatlich vorgegebene Arbeitsbedingungen, wie man es sich bei uns vorstellt? Oder sind das noch bessere Arbeitsbedingungen? Also ich denke gerade so, weißt du, wenn man bei uns sagt fair, also keine Ahnung, ich denke da immer an Fair Trade, wie bei, weiß ich nicht, Bananen oder sowas, wo dann die Arbeiter mehr Geld bekommen. Also es gibt quasi einen legalen und einen fairen Abbau oder verschwimmt das ohnehin alles so ein bisschen?
Ja, es ist ganz genau so. Also es gibt unterschiedliche Zertifikate, die man erwerben kann als Goldmine, die dich dann erstmal auf einen legalen Status heben. Aber diese Idee des ganz fairen Goldabbaus ist noch in den Kinderschuhen, möchte ich sagen. Deswegen gibt es eben nur 3 faire Minen in ganz Kolumbien. Dahinter steht die Organisation Fair Mind, die sich genau darum kümmert. Im Prinzip wie so ein Fair Trade-Siegel, dass der Abbau unter sicheren Arbeitsbedingungen stattfindet, aber dass es eben auch im sozialen Gefüge der Mitarbeiter vernünftig zugeht, dass sie geregelte Arbeitszeiten haben beispielsweise, dass sie auch, ja, ein bisschen mehr Geld verdienen als in den nicht zertifizierten Minen und dass sie auch Zeit oder Geld für Kinderbetreuung haben und so weiter und so fort. Das ist das große Ganze, was da
ist. Das ist eigentlich total absurd, sag ich mal. Man denkt ohnehin da nie so wirklich drüber nach. Also gerade, weißt du, bei Lebensmitteln und so weiter, da hat man das schon öfter mal gehört. Irgendwie Kaffee, Bananen fällt mir jetzt so als erstes ein. Aber beim Abbau von Metallen, irgendwie, das ist, so blöd, das klingt zu weit weg von einem. Man denkt immer so, ja, das ist da und das wird schon alles irgendwie geregelt laufen, dass das abgebaut wird. Und ehrlich gesagt, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich jetzt gedacht, das ist alles wahrscheinlich so streng kontrolliert und der Markt ist da total genau, dass jeder genau weiß, woher welches Gold kommt. Es klingt aber gerade nicht so. Es klingt gerade anders.
Ja, es ist wirklich das Gegenteil, das war mir so klar auch nicht, denn wir müssen uns ja vor Augen führen, auch wenn nicht jeder von uns vielleicht Gold als Schmuck trägt, wie du es eingangs gesagt hast, jeder von uns hat trotzdem mit Gold zu tun, allein durch das Gold, was in unseren Smartphones, zwar in minimaler Menge, aber eben einfach vorhanden ist. Es ist ein wahnsinnig nötiges und mittlerweile viel alltäglicheres Gut oder ein Wertstoff als einfach nur den Goldbarren zur Sicherheit zu Hause oder im Kopfkissen zu haben. Also da sind wir inzwischen weit von entfernt. Und deswegen ist der Markt natürlich auch umkämpft und deswegen gibt es, ich habe diese Miliz kurz schon angesprochen, deswegen gibt es eben auch einfach diese Menschen, die das alles etwas kontrollieren wollen, was da auf nicht zertifizierten Wege stattfindet. Und das hat uns so ein bisschen in eine Gefahrensituation gebracht, noch auf dem Weg zur Mine. Wir waren noch gar nicht da. Da wurden die Besitzer und Betreiber dieser fairen Goldmine schon nervös, weil sich ja relativ schnell rumgesprochen hat, dass wir dort sind.
Also ein deutsches Kamerateam.
Genau, okay. Mit Kamera. Und Galileo behauptet so oft oder sagt so oft, wir waren das erste Kamerateam vor Ort. In diesem Fall stimmt das wirklich. Also diese Gegend hat laut Aussagen der Einheimischen, da waren noch nie Europäer, weil warum?
Ja, genau, das, was ich vorhin meinte. So, du kommst ja natürlich als normaler Tourist, gehst du da sowieso nicht hin. Und das Gelände ist ja auch wahrscheinlich total unwegsam, nehme ich mal an. Da kommt man wahrscheinlich auch gar nicht so leicht hin.
Richtig. Ja, da sagst du was. Also wir sind in die nächstgrößere Stadt Popayan geflogen. Das ist ungefähr eine Stunde südlich von Bogota mit dem Flugzeug. Und von dort sind es nur 30 Kilometer nach El Tambo, also die genaue Region, in der wir dann waren. Aber für diese 30 Kilometer brauchten wir über 2 Stunden mit einem Four-Wheel Drive, weil da wirklich nicht von asphaltierten Straßen ab einem gewissen Punkt mehr die Rede sein konnte. Und das ist wirklich...
Das ist aber auch etwas, das ist wirklich, ja, das kann ich wirklich auch, das erlebt man sogar als Tourist irgendwie, was man sich bei uns in Deutschland und Österreich, glaube ich, einfach nicht vorstellen kann, dass es kein ausgebautes, gutes Straßennetz gibt und was das überhaupt bedeutet, wenn es mal irgendwohin keine asphaltierte Straße gibt. Besonders in so einem gebirgigen Land wie Kolumbien. Also da ist ja wirklich tiefster Dschungel und hohe Berge. Genau das, was du sagst. Plötzlich braucht man für 30 Kilometer stundenlang, weil man halt einfach in diesem unwegbaren Gelände, das sind ja teilweise wirklich nur Schotterstraßen und so, einfach nicht schneller als wie 10, 15, 20 km/h vorankommt.
Und da kann man sich dann, das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Und dazu kommt dann eben, man kann dann nur im Schritttempo durch über die Buckelpiste fahren. Und dann heißt es an einigen Stellen, wenn man zum Beispiel wieder durch eine Ortschaft kommt, so jetzt macht mal bitte wieder die Fenster.
Okay.
Hoch. Das sind verdunkelte Scheiben.
Das habe ich nicht erlebt. Fenster oh mein Gott, das klingt aber, okay.
Kamera weg, ja, also ich will das gar nicht dramatisieren, aber das ist das, was uns dort eben vor Ort gesagt wurde, weil es vielleicht einfach wirklich besser war, dass uns dort so wenige Menschen wie möglich sehen. Denn diese faire Mine ist eben einfach eine absolute Ausnahme in der Gegend und man wollte sich keine Probleme einhandeln. Mit der Miliz oder mit auch einfach mit anderen Minen, denen man vielleicht nicht so wohlgesonnen ist, weil die ihr Geschäft ja auf andere Art und Weise regeln. Nämlich zum Beispiel, das ist ein weiteres Merkmal der illegalen, der nicht zertifizierten Minen, dass die zu großen Teilen nach wie vor Quecksilber für die Goldgewinnung benutzen. Das ist offiziell in Kolumbien seit 2018, auch erst muss man sagen, aber seit 2018 verboten. Es ist aber die viel einfachere Art und Weise, das Gold von dem restlichen Gestein zu lösen. Man vermischt es mit Quecksilber und tut das leider mit den bloßen Händen in aller Regel, weil es eben das nötige Sicherheitsequipment nicht gibt.
Quecksilber ist doch total giftig, oder?
Na, absolut, absolut für den menschlichen Körper. Und danach wird es aber auch einfach eben ungefiltert, weil man nicht weiß, wohin sonst damit, in die Umwelt gespült. Und dort ist das Quecksilber
auch
dann eben wieder im giftigen
Zustand. Wollte ich gerade sagen, auch ein brutales Gift auch für die Umwelt, nicht nur für den menschlichen Körper, sondern auch für die Umwelt. Oh, okay.
Genau, und all das sorgt dafür, dass man eben gar nicht so genau möchte, dass dort schon gar nicht mit einer Kamera oder mit irgendwelchen fremden Leuten, die dort nicht hingehören, ein bisschen genauer hinschaut. Das waren die Umstände, unter denen wir überhaupt erstmal uns auf den Weg gemacht haben. Und das macht einen
Das wollte
nervös.
Ich gerade fragen, wie ging es dir dabei?
Genau,
also
ich meine,
das ist ja schon so ein bisschen, das hinterlässt kein gutes Gefühl.
Also wir haben uns dann auch im Team viel unterhalten. Wir waren 3 Deutsche, die angereist sind, plus eine Übersetzerin, Olga, aus Bogota, die auch für Fairmind, für diese Organisation arbeitet, die auch das erste Mal in dieser Region beziehungsweise in dieser Mine war. Und wir haben uns miteinander unterhalten und konnten die Situation natürlich nicht ganz so einschätzen. Auch Olga konnte die Situation nicht ganz genau einschätzen, weil sie aus der Hauptstadt kommt, was eine völlig andere Welt ist, als dort unten sich dann plötzlich wiederzufinden.
Und krass.
Ja, wir haben dann mit Sebastian, mit dem Minenarbeiter, den man auch in dem Beitrag gut kennenlernen kann, dem Minenbesitzer, muss ich dazu sagen, unterhalten. Und ich habe ihn irgendwann mal ganz deutlich gefragt, Sebastian, wir können diese Situation hier gerade nicht so richtig einschätzen. Wir merken, ihr werdet irgendwie nervös oder irgendwas ist los, aber uns wird offenbar gerade nicht alles erzählt. Vielleicht um uns zu schützen oder so oder uns nicht zu beunruhigen, das kann ja sein. Aber sag doch mal bitte, was ist denn los? Und dann sagt er, naja, es hat sich eben wohl schneller, als sie es selber sich hätten vorstellen können, rumgesprochen, dass wir da sind. Und dann sagte er den englischen Satz und ich sag den jetzt auch einfach mal auf Englisch, weil der irgendwie hatte der für mich in dem Moment so Gewalt. Ja. Er sagte, there is no limit what could happen if they come
Scheiße.
Here?
Okay, das ist
wow.
Ja, das hört man nicht gerne.
Ja,
Okay.
So, und dann merkte man so ganz deutlich, okay, er will uns nicht in Gefahr bringen. Er will aber auch das, was er sich über Jahre aufgebaut hat, natürlich nicht in Gefahr bringen und war vielleicht zwischendurch gar nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee war, uns einzuladen. Muss man so ehrlich
total mal ich hätte sagen. Auch glaube ich an dem Punkt denkt man auch drüber nochmal nach, so lohnt sich das denn überhaupt alles, ist es das wert?
Genau,
richtig, da wirklich auch nicht nur das eigene, sondern auch wirklich die Existenz von anderen für ja bestimmt spannende Dreharbeiten, aber im Endeffekt ist es nur ein Fernsehbeitrag, da aufs Spiel zu setzen.
Ja, aber umso mehr, also ich finde es natürlich, jetzt wo wir heile zurück sind, finde ich es richtig und gut, dass wir da waren, bei allem Schutz, den wir auch nach wie vor für Sebastian und seine Familie und Anni, so heißt seine Frau und die eigentliche Leiterin der Mine, auch gewähren wollen, umso wichtiger, das eben mal zu zeigen, dass es nicht egal ist, wo wir unser Gold beziehen.
Aber auch gleichzeitig Respekt vor euch. Also das ist auch, sage ich mal, im Endeffekt auch immer eine tolle, sag ich mal, was heißt tolle, aber immer, irgendwann wird es eine sehr persönliche Entscheidung, auch wirklich zu sagen, okay, mache ich das oder mache ich das nicht? Aber umso lobenswerter für den Journalismus, dann auch zu sagen, okay, wir gehen dieses Risiko ein und zeigen es.
Ja, wir sind da aber reingestolpert. Ja, okay. Also es gab sicherlich mal einen Moment, wo man dachte so, okay, machen wir jetzt hier weiter oder hören wir auf? Aber das sind ja immer so kleine Schritte, die man geht. Und natürlich ist man bereits nach Kolumbien geflogen für diesen Beitrag und sagt ja dann nicht bei der erstbesten Gelegenheit, okay, ciao, das war's, wir gehen wieder. Haben zwar erst drei Szenen gedreht, aber wir machen hier nicht weiter. Das war grundsätzlich so schon okay, wir haben zurück in Deutschland, ich werde gleich noch ein bisschen mehr aus der Mine und aus der eigentlichen Arbeit erzählen, aber wir haben, um das vorwegzunehmen, in Deutschland Jan Spille getroffen, einen Goldschmied aus Hamburg, der ausschließlich faires Gold einkauft für sich und weiterverarbeitet, um es eben zum Beispiel zu Schmuck zu machen. Und der hat uns auch nochmal eindrücklich erzählt, nachdem wir uns ein eigenes Bild davon vor Ort machen konnten, dass es eben diesen großen Unterschied macht und dass wir da viel Aufklärungsarbeit zu leisten haben, dass fair eben auch für so Sachen gilt, die wir nicht auf der Zeile haben, wie zum Beispiel Gold. Ganz, ja, ganz krass. Wichtiger Punkt.
Ihr seid aber also weitergefahren, wie ich jetzt schon so raushöre und natürlich jetzt auch schon ein bisschen weiß.
Ja, wir sind weitergefahren und wir sind auch angekommen und standen dann vor einem Berg. Also wir waren in den Bergen Südkolumbiens. Es ist wirklich einfach, es ist Gesteinsberge. Und alle naslang, damit meine ich wirklich so alle 50 Meter, gibt es so einen dunklen Eingang in dieses Gestein. Das heißt, da war schon mal jemand zugange und hat sich so seinen Weg gebahnt.
So viele gleich. Ach, krass.
Und das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist die Nummer 1 dort vor Ort und das habe ich auch nicht erwartet. Da ist Mine an Mine an Mine an Mine. Ja, und man hat dann so die ersten Löcher gesehen, die dann so, ja, aus unseren sehr privilegierten deutschen Augen sah das natürlich wahnsinnig provisorisch aus, dass da so drei Holzbalken, zwei als Pfosten links und rechts und einer oben als Latte quasi, waren die Stütze des Eingangs in den Berg. Wow, okay. Also das sind natürlich Sicherheitsbedingungen, die kann man beim besten Willen nicht gutheißen. Aber so sehen diese normalen, nicht zertifizierten Minen eben aus. Nochmal, das sind ganz normale Menschen, die gehört haben, hier gibt es Gold und ich mache mich jetzt hier auf die Suche, weil ich Geld verdienen muss und möchte. Und da ist die Sicherheit erstmal nicht so wichtig, sondern ich will überleben. Unter diesen Voraussetzungen geht so eine Reise in den Berg normalerweise los. Bei uns sah das direkt ein bisschen anders aus. Diese faire Mine ist deutlich größer, wobei sie sich selber auch noch zu den kleinen Minen zählt, mit ungefähr 50 Mitarbeitern. Und diese Mine hat zwei Eingänge in den Berg, die ja ganz anders aussehen. Also deutlich mit deutlich besserem Material, mit deutlich besseren Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sind. Es bleibt nichtsdestotrotz ein irre beklemmendes Gefühl, sich auf schmalem Wege in einen Berg zu begeben, in dem regelmäßig, und damit meine ich mehrfach täglich, Sprengungen stattfinden.
Okay.
Um neues Gestein freizusetzen. Und das ganz Verrückte ist, und das wusste ich überhaupt nicht, dass der allergrößte Teil dieses Berges nutzlos ist. Das ist einfach nur Gestein. Und dann kommt nach 50 oder nach 100 oder auch manchmal nach 200 Metern, die du dich ja erstmal in den Berg reinbohren musst, kommt irgendwann diese Goldader. Okay. Die mal breiter, die kann auch mal einen Meter breit sein oder so, aber in unserem aktuellen Fall waren das vielleicht 20 Zentimeter, die sich dann so die Bergwand im Innern hochziehen. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Das willst du freisprengen, da willst du hinkommen, denn dort befindet sich das Gold drin. Also ein irre hoher Aufwand, um zu diesem kleinen, schmalen Äderchen.
Wie kann man sich denn eigentlich jetzt mal eine Goldader vorstellen? Also das hört man natürlich immer oft, aber ich kenne es ja aus Comics, vielleicht noch irgendwo vom lustigen Taschenbuch her.
Ja, und da, aber, und da glänzt ja, genau, es dann wirklich genau. So, ne?
Ich vermute mal, in der Realität schaut es nicht so aus.
Nein, richtig, nein, gar nicht. Es ist eine, also das Gestein drumherum ist so gräulich, bräunlich, dunkel. Und wenn dann die Goldader kommt, dann ist das so eine Art, ich würde das jetzt mal Kalkstreifen nennen. Also irgendwie was Helles, Weißähnliches, was sich da so dann hochzieht. Und da drin befindet sich das Gold. Aber um gleich mal so ein paar Bilder aus dem Kopf zu löschen, du siehst das Gold in dem Moment nicht. Das ist in kleinster, wie sagt man, in kleinster, nicht Konsistenz, wie ist denn das Wort, Peter? Konzentration. Okay, ja. So, in kleinster Konzentration ist es da nur vorhanden, aber das ist das, worum es geht und das will man dort rausholen.
Also das wird dann rausgesprengt, wirklich. Also das ist dann nicht so mit Pickel oder, ich muss so blöd fragen, ich habe einfach keine Ahnung. Also, aber, okay.
Ja, nein, also es wird auch mit Pickeln gearbeitet, um zum Beispiel dann so vorstehende Gesteinsreste auch mal abschlagen zu können, damit man sich da nicht die Rübe dran haut oder irgendwie aufschürft, sich jedenfalls irgendwie verletzt. Aber dann, nee, das große Ganze, und das durfte ich tatsächlich auch selber mit eigenen Händen machen, ist das Sprengen. Also das heißt, es werden Löcher in den Berg gebohrt, so ungefähr einen Meter tief, anderthalb Meter. Und diese Löcher werden dann mit Sprengstoff gefüllt. Nicht so TNT und so Pulver oder so wie so Böller, wie man es von uns kennt, sondern das sind so Würste, die so eine Art Wurstpelle auch außen haben und da drin befindet sich Gel, Sprenggel. Wow, okay. Und das wird in diese Löcher reingestopft und dann wird die Pelle quasi durch einen kräftigen Druck nochmal geplatzt und dann ist das Gel selber ohne Hülle in diesen Löchern. Mhm. Und da sind dann 2 Meter lange Lunden dran und dann wird, da sind wir wieder beim Thema Arbeitssicherheit,
ja,
diese Lunte angezündet. Okay. Mit einem Gasbrenner, also mit einem Feuerzeug, wenn du so willst, während du daneben stehst. Du hast ja aber noch 200 Meter Weg zurückzulegen, bis du wirklich aus dem Berg raus bist.
Also, boah, das sind Vorstellungen. Also generell finde ich es ja eben schon immer ein bisschen beklemmend. Ich finde es sogar hier in einem Tunnel immer ein bisschen beklemmend, gebe ich zu. Und dann das klar, in Kolumbien, voll. In einem Tunnel, der von Menschen gegraben wurde, die man nicht kennt, wo man das Land nicht kennt, wo man niemanden kennt, wo man echt großes Vertrauen braucht. Und dann da irgendwie daneben zu stehen und zu sagen, ich sprenge hier jetzt einfach mal die Wand vor mir. Oh Gott, das ist schon...
Ja. Oh. Ungefähr ist es so auch, aber man versucht sich dann, wir versuchen uns dann in dem Moment natürlich immer in die Lage der Menschen vor Ort zu versetzen und zu sagen, das ist deren täglicher Job. Schon, das machen die jeden Tag und ja, die begeben sich jeden Tag in Lebensgefahr dafür, um ein Stück voranzukommen. Und es gab dann auch wirklich den Moment, wo irgendjemand ja diese Lunden anzünden musste. Das muss ja nun mal täglich passieren und wir haben als Team aber hoffentlich völlig verständlicherweise entschieden, dass wir können das gerade nervlich nicht aushalten, daneben zu stehen.
Kann ich total nachvollziehen.
Und zu filmen, also das geht absolut nicht. Zu filmen, wie du, der das täglich macht, das da jetzt anzündest, können wir dir bitte so eine GoPro-Kamera vor die Brust schnallen, die anmachen und wir verlassen total. Schon mal den Berg, weil wir haben gerade wirklich Angst.
Kann ich total nachvollziehen.
Wir haben Schiss, dass heute die Lunte schneller abbrennt oder kürzer ist als geplant. Sorry, dafür sind wir nicht bereit gerade. Und das war dann für den Minenarbeiter, der das täglich macht, war das okay. Die waren alle super herzlich und super nett und haben auch mit unserer Angst gespielt. Das war, glaube ich, so deren, also humorvoll gespielt. Das war so deren Art, auch damit umzugehen. Haben uns natürlich alle naselang aufgezogen, was wir für Schisshasen sind. Und das hat für alle ganz gut funktioniert. Und dann gibt es aber diesen Moment, wenn die 4 Minuten um sind, die du Zeit hast, um den Berg zu verlassen, weil die Lunte schon brennt, und dann wackelt der ganze Berg. durch die Explosion. Und du ahnst ein weiteres Mal, um Gottes Willen, da will man niemals drin sein. Das ist das Ende. Der Krach, die Druckwelle und dann stelle man sich noch vor, dass irgendwo was nicht so gesichert ist, dass dieser Berg vielleicht auch diese Mine einfach mal einstürzt. All das kann ja passieren. Uff, ich krieg jetzt Herzrasen, wenn ich das wieder
erzähle. Ich habe auch ganz schwitzige Hände gerade. Ich will wirklich.
Das tut mir leid.
Oh mein Gott. Und mal ganz ehrlich, also ich meine, da wird doch auch hin und wieder was passieren. Also es kann mir jetzt keiner weismachen, dass da nie was passiert, oder? Also besonders bei so illegalen Minen.
Genau, also vor allem eben da. Ich will das nochmal einmal einordnen. Wir haben mit Viviana gesprochen, eine Minenarbeiterin, die für die Sicherheit vor Ort zuständig ist. Das ist ihr Hauptjob. Sie ist Sicherheitsfrau. Guckt, dass alle ihre Helme aufhaben. Guckt, dass alle die richtigen Stiefel anhaben. Die zwar optisch wie Gummistiefel aussehen, aber die zum Beispiel wenigstens Stahlkappen haben. Dass alle Handschuhe tragen, um eben nicht direkt auch mit Stoffen in Berührung zu kommen und dass auch so eine Sprengung unter den Sicherheitsvorkehrungen, die vor Ort gewährleistet sein müssen, auch stattfindet. All das gibt es in den normalen, ja, ich nenne sie schon normale Minen, guck mal, wie weit das schon ist. Also der Großteil der Minen, die nicht zertifiziert sind, dort findet das unter noch unvorstellbaren Bedingungen statt. Und natürlich passiert da was und Viviana hat vorher auch in einer nicht fairen Mine und nicht zertifizierten Mine gearbeitet und sie hat es nicht näher ausgeführt, aber sie hat gesagt, ja natürlich ist dort auch schon was passiert und das sind auch Dinge, die man nicht erleben möchte, weil man Familie hat, weil man Kollegen hat, die man nicht verlieren möchte und weil auch das am Ende nicht wert ist.
Absolut, absolut. Das sind ja auch Familien, das sind immer Schicksale dahinter. Es sind immer Menschen.
Puh. Genau.
Wahnsinn.
Es ist ja aber alles gut gegangen und es geht in dieser Mine auch täglich alles gut. Es ist nur einfach wirklich ein lebensgefährliches Umfeld. Das ist so und das bleibt so. Und der TÜV Rheinland, wenn der da drüber gucken würde, der hat sicherlich da auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge und würde trotzdem wahrscheinlich immer noch sagen, also sicher sieht anders aus, dass zum Beispiel diese Sprengung in Zukunft per Fernzündung geschehen muss, ist, glaube ich, allen klar. Dass niemand also an der Lunte stehen muss, um die Explosion in Gang zu setzen. Das ist ja Wahnsinn. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Absolut. So, jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Also jetzt liegt dieses, ich sage mal, Gestein irgendwo wahrscheinlich in der Mine rum. Das wird dann, nehme ich an, raustransportiert.
Aber per Hand, du. Meine Güte, die haben zwar so Loren, also so Schiebewagen und da sind Schienen verlegt in dem Berg, aber diese Gesteinsbrocken, die weggesprengt wurden, die musste ich auch mit eigenen Händen, und das wiegt teilweise 30, 40 Kilo, so ein Brocken, in diese Wägen heben, um es dann raus zu transportieren. Also das ist ein richtiger, anstrengender Knochenjob, der da passiert. Und dann findet man aber in diesen Gesteinsbrocken natürlich auch das, worum es geht. Da findest du dann diese gesprengte Goldader, Stücke, Partikel, die dann wiederum zum Waschen kommen. Das wird so freigerüttelt sozusagen. Also da sieht man dann auch das erste Mal so das lose Goldpuder ist es.
Ist das so fein?
Ja, am Anfang muss man von dem,
krass, okay.
Ja, man muss von dem Puder sprechen, was eben normalerweise, illegalerweise durch Quecksilber freigesetzt wird. Das lässt sich so eben vom Gestein gut lösen. In dieser fairen Mine passiert das aber eben nicht mit illegalen oder auch giftigen Substanzen, sondern alles nur mit Reibung und Wasser und so eine Art Schüttelprozess auf so einer Schüttelplatte. Und dann wird's immer feiner, dann wird irgendwann eingeschmolzen und dann wird es nochmal voneinander getrennt und dann am Ende hat man, um jetzt mal kurz vorzuspulen, hat man wirklich so einen kleinen eingeschmolzen und wieder festgewordenen Goldnugget in der Hand und der glänzt dann auch wirklich genau so, wie man sich das vorstellt. Das ist ein unglaubliches Gefühl nach dieser super anstrengenden, gefährlichen Arbeit, das dann, worum es geht, in der Hand zu halten. Das ist sehr, sehr erhaben.
Das wollte ich gerade sagen. Ich beobachte gerade mich selbst irgendwie dabei. Also irgendwie musste ich gerade grinsen dabei. Es ist so, weißt du, so diese klassische Vorstellung, da hast du dann so diesen Goldnugget irgendwie in der Hand aus diesem Berg herausgearbeitet. Und du denkst dir so, wow, cool, da ist es irgendwie, Aber auf der anderen Seite ist es auch mit dem Ganzen, was du da irgendwie quasi auch gerade erzählt hast mit den Menschen und wie das auch alles abgebaut wird, es hinterlässt irgendwie schon auch so ein Zwiespalt in einem, also bei mir zumindest. Mhm.
Ja, also bei mir auch. Es war auch, um das einmal irgendwie abzurunden, es war so von den Umständen der gefährlichste Dreh, den ich je gemacht habe, aber eben auch auf der anderen Seite einer der ganz wichtigen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das sehen, weil nicht du und nicht ich und vielleicht auch wirklich kaum jemand, der diesen Podcast hört, sich darüber vorher Gedanken gemacht hat. Man hat das irgendwie schon mal gehört. Minenarbeit, Bergbau, das ist alles gefährlich. Auf der ganzen Welt ist das gefährlich. Aber da hört es dann auch schon auf mit dem Bewusstsein oder mit dem, wie viele Gedanken man sich darüber macht.
Dürftest du das Nugget eigentlich behalten? Oder was ist denn damit?
Also ich hab natürlich gefragt, okay. Aber dieses kleine Nugget, und da sprechen wir wirklich von, weil das eine sehr dünne Ader, Goldader gerade ist und die Zeiten gerade nicht so gut sind, was die Goldgewinnung dort in dieser Mine angeht, das war wirklich klein. Also das ist vielleicht so 3 Zentimeter lang gewesen und einen halben Zentimeter okay. breit. Also Mini, das passt in deine Handfläche, passt das locker ja. rein. Aber der Wert steht dem natürlich gegenüber, denn dieses kleine Nugget hat einen Verkaufswert oder am Ende einen Marktwert von $2,000 bis $3,000.
Wow, okay.
Je nachdem, wie der Goldkurs gerade so steht. Ja. Und deswegen leuchtet einmal mehr ein, warum man sich für so ein Mini-Stück Gold so krumm macht, weil es nämlich am Ende in Geld wert, und darum geht es der Mine natürlich auch, weil sie ihre Mitarbeiter fair bezahlen wollen, weil sie selber leben wollen, weil sie damit ihr Geld verdienen. Ja.
Hast du eigentlich einen Eindruck bekommen, wie das Geschäft da eigentlich weiterläuft? Also okay, jetzt hat man irgendwie dieses Gold-Nugget von der Mine. Was ich jetzt noch ganz spannend fände, zu erfahren ist, also quasi, wie sind da eigentlich die Wege weiter, dass zum Beispiel jetzt der Goldschmied in Hamburg sagen kann, er kann mit Garantie sagen, dass das Gold, das er verwendet ist, fair ist?
Ja, das ist dem Jan Spille persönlich eben so wichtig, dass er diese Lieferketten genau zurückverfolgen kann oder beziehungsweise auch zurückverfolgen will. Das heißt, ich nehme einfach mal an, dass im Gegensatz zu dem normalen, zu dem ganz großen weltweiten Goldmarkt, er das auf 2, vielleicht 3 Unterhändler, Zwischenhändler runterbrechen kann und deswegen relativ genau weiß, aus welcher Mine oder aus welchem Umstand, sagen wir mal so, dieses Gold kommt. Von Seiten der Mine ist es tatsächlich so, dass an dem Punkt, wo dieser Nugget gefertigt wurde, die Arbeit zu Ende ist und es an einen Goldhändler, in deren Fall in Bogota, verkauft wird. Und der bringt es dann sozusagen um die Welt.
Ich verstehe, okay. Weißt du, wie viel Geld dann da bei den Arbeitern wirklich landet am Ende?
Schwer zu sagen, das ist immer eine der, kann ich ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, immer eine der schwierigsten Fragen vor Ort, die jeder hören möchte, die aber, wenn man so direkt vor Menschen und man aus sehr reichen Umständen kommt nun mal, ist das eine schwer zu fragende Frage, was verdienst du? Was springt
das fragen wir ja nicht mal hier in Deutschland uns gegenseitig.
Gerade hier nicht, genau. Vielleicht dürfte man das in Kolumbien sogar natürlicher fragen, als wir das sozialisiert gewohnt sind bei uns. Aber also man kann das an anderen Parametern festmachen, dass es eben richtig und gut ist, faire Minen zu unterstützen. Wir waren bei Viviana und ihrem Mann Mauricio noch zu Hause. Die haben eine kleine süße Tochter, die eben, und das klingt banal, aber es ist eben einfach so, die zur Schule gehen kann. Sie kann zur Schule gehen und sie hat ihre Eltern am Nachmittag bei sich, damit die Eltern am Nachmittag mit ihr spielen können, mit ihr Hausaufgaben machen können, sich mit ihr beschäftigen können. Und das sind die noch viel wichtigeren Umstände, als einfach nur zu sagen, ja, du kriegst hier auch ein bisschen mehr Geld als in der illegalen Mine. Du hast hier geregelte Arbeitszeiten. Du hast eine Versicherung. Du bist arbeitsschutzmäßig versichert, wenn dir was passiert. Denn das ist ja, wenn dir in der anderen Mine der Arm zertrümmert wird, sagen wir nur mal in Anführungszeichen der Arm, dann ist es halt so für den Rest deines Lebens. Das ist dann einfach dein neuer Fakt. Und das ist eben der große Unterschied. Sicherheit, Familienplanung und eben ein bisschen mehr Geld ist das, was den deutlichen Unterschied macht und was Viviana und Mauricio eben auch am Ende gerne zu dieser immer noch sehr schweren und gefährlichen Arbeit gehen lässt.
Was für ein spannender Einblick. Ich habe gerade kurz noch an meine Eingangsfrage nochmal nachgedacht. Kann man guten Gewissens in Gold investieren? Ich würde jetzt nach diesen Erzählungen von dir sagen, ja, kann man, aber in faires Gold.
Aber genau, aber bitte darauf achten, wo es herkommt. Das wäre mir ein Anliegen. Ich will nur einmal ganz kurz den dramatischen Bogen zum Schluss auch nochmal schlagen, dass wir am Ende tatsächlich früher abreisen mussten, als wir das eigentlich geplant hatten, weil die Nervosität, über die wir anfangs gesprochen hatten, auch nicht nachließ, sondern irgendwann so weit war, dass es hieß, okay, bis 11 Uhr vormittags können wir hier noch bleiben, länger aber nicht, was unsere Arbeit einfach beschleunigt hat. Also wir haben am Ende alles bis zu diesem kleinen Goldnugget, von dem ich erzählt habe, dann auch wirklich drehen können. Wir hatten aber eigentlich noch einen halben Tag länger eingeplant, aber das war dann offensichtlich für alle Gemüter irgendwie der Kompromiss, dass man sagte, so pass auf, okay, wir machen das hier jetzt noch schnell und dann lass uns bitte aber auch gehen. Und es war ein erleichtertes Gefühl, wenn man so viel dieser Informationen zugesteckt bekommt. Es war ein erleichtertes Gefühl, in Popayán, in dieser großen Stadt, dann wieder zu sein und sich in Sicherheit zu fühlen, weil man diese Schleichwege, diese Buckelpisten mit Geschichten von Milizen nicht in seinem Kopf beruhigend vereint bekommt. Das ist leider einfach so.
Gott sei Dank seid ihr wieder gut nach Deutschland gekommen.
So ist es. Ja, ich freue mich auch. Spannende Nummer. Hätte ich das so en Detail vorher gewusst, hätte ich vielleicht auch noch mal einmal länger drüber nachgedacht, wirklich dorthin zu reisen. Aber wie bereits erwähnt, man stolpert dann da vor Ort auch einfach so rein. Und ist dann da und am Ende ist das aber trotzdem ein ganz normaler Fleck Erde, der vielleicht etwas andere Gesetzmäßigkeiten hat, aber an dem auch einfach wahnsinnig herzliche, wahnsinnig witzige und wahnsinnig kümmernde Menschen leben, die einem das Ganze da am Ende auch sehr erlebenswert gemacht.
Ich bewundere dich, Christoph, wie du immer wieder da auch schöne Worte findest. Das ist wirklich schön, schön dir dabei zuzuhören. Wirklich ganz, 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 ganz toll. Tolle Eigenschaft und ich sage gerade auch nur Danke für deine Berichte und Erzählungen. Es war wirklich schön.
Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja, ist auch ein Stück weit Verarbeitung dann im Nachhinein immer nochmal. Bei diesem Thema dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr als auch bei manch anderem Thema.
War schön. Sag ich auch. Vielen Dank, Christoph. Und für alle, die jetzt zugehört haben, zu sehen gibt's das Ganze natürlich auch. Und zwar diesen Donnerstag, dem 17. März, natürlich bei Galileo. Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.